hören Was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online, heute am Donnerstag, den 8. November. Ich bin Anne Schwedt. Wir schauen heute natürlich in die USA nach den Kongresswahlen und auf die wirtschaftlichen Verflechtungen des möglichen Merkel-Nachfolgers Friedrich Merz. Jetzt aber zunächst die Nachrichten. Der Bundestag stimmt heute über das umstrittene Rentenpaket ab. Das Rentenniveau soll bei 48% gehalten werden, der Beitragssatz zur Rentenversicherung nicht über 20% steigen. Wer wenig verdient, soll außerdem weniger in die Rentenkasse einzahlen müssen. Das ist natürlich teuer. Kritik kommt deshalb unter anderem vom Steuerzahlerbund, weil diese Mehrkosten ja letzten Endes wieder auf den Steuerzahler zurückfallen. In den USA hat sich US-Präsident Trump zum ersten Mal nach den Kongresswahlen in einer Pressekonferenz geäußert. Diese Konferenz hat aber ganz schön für Aufregung gesorgt. Ein Journalist vom Nachrichtensender CNN hat einige kritische Nachfragen gestellt, unter anderem zu den Themen Migration, aber auch zu den laufenden Russland-Ermittlungen. Daraufhin hat sich ein Wortgefecht zwischen Trump und dem Journalisten entwickelt, in dem hat Trump den Journalisten unter anderem als unverschämte, fürchterliche Person und als Feind des Volkes bezeichnet. Dem Journalisten wurde daraufhin auch bis auf Weiteres der Zutritt zum Weißen Haus verboten. Kurz nach der Pressekonferenz wurde außerdem bekannt, dass Justizminister Jeff Sessions auf Bitte von Trump von seinem Amt zurücktritt. Trump hat ja immer wieder gesagt, wie unzufrieden er mit Sessions ist, unter anderem nämlich, weil Sessions Trump bei den Untersuchungen, ob sich Russland in den Präsidentschaftswahlkampf eingemischt hat, wohl nicht ausreichend unterstützt hätte. Mehr aus den USA und wie da jetzt das Machtverhältnis nach den Kongresswahlen aussieht, gibt's jetzt mit Rita Lauter. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
Ich bin Rita Lauter, hallo. Dieser Superlativ gilt in den USA eigentlich immer. Es war einer der teuersten und polarisierendsten Wahlkämpfe. Selbst Ex-Präsident Barack Obama hatte entgegen bisheriger Gepflogenheiten seinen Nachfolger Donald Trump heftig kritisiert. Der stand zwar gar nicht auf dem Stimmzettel, aber de facto waren die Midterms, wie die Kongresswahlen genannt werden, eine Abstimmung über ihn. Ich spreche jetzt mit Thorsten Schröder in New York. Thorsten, im Senat konnten die Republikaner ihre Mehrheit verteidigen, im Abgeordnetenhaus dagegen haben die Demokraten gewonnen. Was heißt das jetzt? Welche Befugnisse haben sie? Was können sie erreichen und was vielleicht auch verhindern?
Ja, viele meinten in der Nacht, dass dies jetzt tatsächlich die erste richtige Kontrolle von Trumps Politik ist. Die Demokraten haben zum ersten Mal wirklich eine Handhabe, mit der sie ernsthaft Einfluss nehmen können auf die Gesetze, die der Kongress verabschiedet. Dass die Republikaner einen erneuten Versuch starten, Obamas Gesundheitsreformen komplett zurückzudrehen zum Beispiel oder andere Sozialprogramme kürzen, ist damit tatsächlich äußerst unwahrscheinlich geworden. Und zugleich haben die Demokraten natürlich auch die Macht, Fragen zu stellen. Theoretisch können sie also über die Komitees dieser Kammer Unterlagen aus dem Weißen Haus einfordern. Und einzelne Abgeordnete haben gestern schon angekündigt, den Präsidenten dazu zwingen zu wollen, endlich seine Steuererklärung vorzulegen zum Beispiel. Und es wird sicher weitere Russland-Ermittlungen geben. Einige seiner stärksten Kritiker sitzen damit halt bald an der Spitze wichtiger Komitees und Kommentatoren meinten, die Partei habe damit tatsächlich die Macht, das Leben von Trump ein bisschen zur Hölle zu machen.
Theoretisch ginge auch ein Impeachment, also ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump. Oder ist es gar nicht realistisch?
Ja, theoretisch ja, denn dafür braucht es nur eine einfache Mehrheit im Repräsentantenhaus und die Gründe, die ein Verfahren erlauben, sind tatsächlich vielfältig. Im Wahlkampf allerdings haben die Demokraten das Thema bewusst vermieden, weil es einfach zu viel politische Sprengkraft hat und die Republikaner damit wahrscheinlich mobilisiert hätte. Bislang gibt es für so einen Schritt auch tatsächlich bei den Demokraten im Kongress wenig Unterstützung. Ich glaube, sie werden lieber versuchen, seine Agenda wirklich zu kontrollieren. Und man darf auch nicht vergessen, um ihn dann wirklich aus dem Amt zu entfernen, bräuchte es den Senat. Und da dürfte das Ganze also am Ende im Zweifel scheitern. Aber wie gesagt, sie können neue Untersuchungen anstrengen. Und je nachdem, was die ergeben, kann sich die Dynamik natürlich nochmal komplett ändern.
Trump hat ja angekündigt, mit den Demokraten zusammenarbeiten zu wollen. Ist das realistisch oder wird er sie für all das, was er nicht durchkriegt, als Sündenbock benutzen?
Ja, das ist zum jetzigen Zeitpunkt schwer zu sagen. Theoretisch ist der Druck auf den Präsidenten, jetzt mit der Partei zusammenzuarbeiten, sicher größer, zumindest wenn er ernsthaft weiterhin Politik gestalten will. Immerhin hat er gestern mit Nancy Pelosi gesprochen, der Sprecherin der Demokraten im Repräsentantenhaus, und das ist vielleicht ein erstes Zeichen für seine Bereitschaft. Also es könnte zumindest bei einigen Themen Zusammenarbeit geben. Allerdings hat Trump ja bisher deutlich gemacht, dass er vor allem seine Hardcore-Unterstützer im Blick hat. Und die muss er, jetzt muss er über seine Wiederwahl nachdenken. Und da will er natürlich die Basis nicht enttäuschen. Sollte das so bleiben, dann würde es wahrscheinlich wenig Spielraum für eine wirkliche Zusammenarbeit geben. Und die Demokraten würden dann wahrscheinlich auch lieber ihrerseits ihn bis 2020 ausbremsen und dann im besten Fall ablösen. Und ein bisschen hängt das alles wahrscheinlich davon ab, wie viel Druck jetzt von den Demokraten kommt und wie Trump darauf reagieren wird.
Und vom Ausland aus gefragt, wird sich an Trumps Außenpolitik irgendwas ändern?
Ja, Trump in seiner Außenpolitik zu zähmen, dürfte für die Demokraten tatsächlich eine der Prioritäten sein. Denn da, wo der Präsident nicht im Alleingang handeln kann, etwa bei bestimmten internationalen Verträgen, wie dem Pariser Klimaabkommen zum Beispiel, werden sie versuchen, den Kurs im Rahmen ihrer Möglichkeiten zumindest zu zähmen und Trump ein bisschen auszubremsen. Das ist auch die Hoffnung wahrscheinlich im Ausland. Allerdings gilt halt auch, dass das Repräsentantenhaus auf die Außenpolitik deutlich weniger Einfluss hat als der Senat, der zum Beispiel internationale Verträge absegnen kann. Und man darf auch nicht vergessen, die Demokraten sind sich ja selbst nicht in allen außenpolitischen Fragen einig. Zum Beispiel gibt es eben einen großen Block innerhalb der Partei, der sich durchaus gegen den Freihandel ausspricht. Und auch bei Nordkorea hat Trump ja bisher vor allem auf Diplomatie gesetzt und liegt damit nicht unbedingt weit entfernt von der Position der meisten Demokraten.
Ausführliche Analysen und Einschätzungen auch von dir sind auf Zeit Online zu finden. Vielen Dank, Thorsten Schröder.
Danke auch.
Und sonst so?
Es ist wissenschaftlich erwiesen, umarmen ist gesund. Wer umarmt wird, schüttet Antistresshormone aus. Und wer regelmäßig umarmt wird, soll sich sogar seltener erkälten. Ob das nun der Grund ist oder nicht, unter österreichischen Teenagern ist jedenfalls ein regelrechter Umarmungshype ausgebrochen. Die Jugendlichen ziehen zwischen den Schulstunden in Scharen durch die Schulflure, um mal schnell ihre Kameraden zu drücken. Zu viel fand jetzt die Leitung einer Schule im Burgenland und verhängte ein Verbot. Schließlich führten die Wanderungen zu Chaos und Unsicherheit auf den Fluren. Von jetzt an heißt es also, Umarmungen bitte nur noch vor Unterrichtsbeginn oder nach der Schule. Als Politiker war er eigentlich schon abgeschrieben. Als Manager verdiente er nach seinem Abschied viel Geld. Friedrich Merz, der einst im Ärger über Angela Merkel die Politik verlassen hat, will sie jetzt beerben. Zuerst an der CDU-Spitze und am liebsten natürlich auch im Kanzleramt. Die Merkel-Kritiker in der Partei freuen sich, doch es gibt auch Skeptiker. Bringt jemand, der so lange die Belange der Wirtschaft vertreten hat, genügend Distanz mit, wenn es darum geht, die Branche zu kontrollieren? Am Telefon ist jetzt Lisa Nienhaus, Wirtschaftsredakteurin der Zeit. Lisa, es ist ja noch gar nicht ausgemacht, dass Merz wirklich zum Parteichef gewählt wird, aber trotzdem mal provokant gefragt, kann ein Millionär glaubwürdig Kanzler sein?
Ja, diese Frage habe ich ihm auch gestellt, als ich mit ihm gesprochen habe. Das mochte er nicht so gerne hören, weil er findet, dass Millionär ein populistischer Begriff ist, beziehungsweise ein Begriff, der verwendet wird, nur um die Leute abzuwerten, obwohl er natürlich de facto sehr wohlhabend ist. Davon abgesehen, wie er selber das bewertet, also er möchte diese Frage lieber gar nicht so beantworten, ist es natürlich nicht ganz leicht, weil Merz nicht nur dadurch, dass er viel Geld hat, aber dadurch, dass er diese Posten in der Wirtschaft über 10 Jahre ausgeübt hat, schlägt natürlich ein Vorurteil entgegen. Nämlich das Vorurteil, dass er im Sinne seiner jetzigen Arbeitgeber noch weiter handelt. Also jetzt gar nicht in dem Sinne, dass er das macht, um deren Geschäft voranzubringen, sondern einfach, weil er 10 Jahre da gearbeitet hat und die Denke übernommen hat.
Er sagt ja auch, er hat zwar natürlich lange in der Wirtschaft gearbeitet und er sagt, er hat dort gelernt für die Politik. Was hat er denn gelernt? Was sagt er da?
Er sagt, dass es seit der Finanzkrise eine starke Entfernung gibt zwischen den Banken, der Finanzindustrie und der Politik. Die Politik hat sich vollkommen zurückgezogen und er findet, die hat sich zu weit zurückgezogen. Man sieht das ja auch an solchen Fällen wie Cum-Ex, dass das auch gefährlich sein kann. Bei Cum-Ex war es ja so, dass der Gesetzgeber sehr lange, obwohl er eine Gesetzeslücke kannte, die nicht geschlossen hat. Und zwar nicht weil er der Finanzindustrie so nahe stand, sondern weil er ihr eigentlich zu fern war und zu wenig wusste, nicht gut genug selber so eine Lücke schließen konnte. Und Merz findet halt, dass Politik und Finanzwirtschaft und Banken wieder ein bisschen enger zusammenkommen müssen und dass die Politik sich auch einmischen muss, wenn es um solche Dinge geht, wie wo gehen die ganzen Banker hin, die vielleicht aus London weggehen wegen des Brexit. Da hat sich Deutschland bis jetzt nicht sehr hervorgetan, die nach Frankfurt zu werben, und das findet er völlig falsch.
Du hast jetzt gerade schon Cum-Ex-Geschäfte erwähnt. Dabei geht es um so Geschäfte, mit denen in großem Stil Steuergelder zu Unrecht kassiert worden sein sollen. Eine Firma, der das vorgeworfen wird, ist ja BlackRock, diese Vermögensverwaltung, in deren Aufsichtsrat Merz sitzt. Wie gefährlich kann das Merz werden?
Es kann schon ganz schön an seinem Ruf kratzen. Er selbst ist ja erst seit 2016 im Aufsichtsrat von BlackRock Deutschland. Das ist sozusagen ein kleiner Teil von einem riesigen Konglomerat. BlackRock ist ja der größte Vermögensverwalter der Welt mit einem Anlagevolumen von wahnsinnigen 6 Billionen Dollar. Die Geschäfte, um die es geht, sind weit vor dieser Zeit geschehen. Das Einzige, was man ihm also in dem Fall BlackRock vorwerfen könnte, ist, dass er als Aufsichtsrat vielleicht nicht genug mit den Behörden zusammengearbeitet hat, um das aufzuklären. Ob man ihm das wirklich nachweisen kann, ich wage es derzeit noch zu bezweifeln, aber man weiß nicht, was da noch rauskommt. Er hat jetzt jedenfalls gesagt, er hat seine Leute angewiesen, damit den Behörden offen zusammenzuarbeiten und alles offen zu legen. Aber natürlich ist es für ihn doof, dass gerade jetzt das BlackRock-Büro in München durchsucht wurde.
Als Kanzler müsste er natürlich auch noch viel mehr Politikfelder im Blick haben. Wie kann man sich denn seine Politik vorstellen, abgesehen von wirtschaftsliberal?
Also man kann sich seine Politik vorstellen als auf jeden Fall wirtschaftsnah und wirtschaftsfördernd. Man kann da ganz viel anführen. Eine Sache, die ich ganz unterhaltsam fand, war, dass er eine ganz eigene Vorstellung von Sozialpolitik hat. Also wenn man ihn fragt, wie will er als quasi Teil der Elite die ganz normalen Leute erreichen, dann sagt er, er möchte, dass die alle Aktienbesitzer werden. Macht die Leute zu Kapitalisten, dann nehmen sie auch mehr teil am Kapitalismus und gewinnen auch mehr, wenn es der Wirtschaft gut geht. Das ist ein gutes Argument, nur in diesen Zeiten vielleicht nicht ganz so gut, weil es der Börse nicht so gut geht und wir uns eher auf einen leichten Abschwung derzeit einstellen müssen in der Wirtschaft.
Und dein ausführlicher Text zu den Wirtschaftskontakten von Friedrich Merz ist in der Neuen Zeit zu lesen. Vielen Dank, Lisa Nienhaus. Das war Was Jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Sie erreichen uns unter wasjetzt@zeit.de und morgen gibt's eine neue Folge. Tja, also alle Deutschen als Aktienbesitzer, hast du denn dich schon eingedeckt mit deinem Portfolio?
Ich finde, derzeit ist nicht die beste Zeit, um zu kaufen. Warten wir mal noch ein bisschen.